Ich hatte damals tatsächlich die Wahl, bei der Tageszeitung weiterzuarbeiten oder was ganz anderes zu machen. Und ich habe mich ganz ordinär beworben bei einer ganz kleinen Software-Klitsche. Das war damals Microsoft noch. Die saßen in Münchner Osten in Dornach und habe ein Bewerbungsschreiben losgelassen, kam dann zum Vorsingen, durfte mich dann da vorstellen, mit anderen zusammen auch, kam in die Schlussauswahl. Und ja, dann haben die mich genommen. Und das war ein ganz kleiner Laden. Ich war dann der 50. Mitarbeiter bei Microsoft in Deutschland oder beziehungsweise in Zentraleuropa.
Der Digisaurier Talk, Microsoft-Geschichten, mit Christian Spanik und seinem Gast Dr. Michael Kausch.
Man glaubt es kaum, aber es gibt bei meinem Gast, den ich jetzt gleich als nächstes habe, ein Leben vor Microsoft. Ja, wirklich wahr. Es gibt zum Glück auch eins danach, aber wichtig war das vor Microsoft, denn da hat er viel gelernt. Er war dann lange, lange Jahre das Gesicht von Microsoft, das Sprachrohr, derjenige, der das Image von Microsoft geprägt hat. Und ich freue mich jetzt hier erstmal aufs Gespräch mit Dr. Michael Kausch. Hallo Michael, grüß dich.
Hallo, grüß dich, Christian.
Michael, ich habe festgestellt, bei der umfangreichen Recherche, die ich gemacht habe über dich, wir kennen uns lange Jahre, ich wusste schon auch einiges, aber du hast ja tatsächlich journalistische Wurzeln und hast sogar bei meinem damaligen Haussender, dem ZDF, gearbeitet. Was hast du da gemacht?
Naja, ich habe so mal ein bisschen bei der Drehscheibe hospitiert, kann man sagen. Also richtig journalistisch gelernt habe ich mein Handwerk bei einer kleinen Tageszeitung im Fränkischen, da komme ich eigentlich her, aber bei der Drehscheibe durfte ich ein paar Beiträge schreiben, wobei das damals noch ganz anders ablief als heute. Das heißt, wenn man damals einen Beitrag gemacht hat, ist man mit einem Fünferteam losgezogen. Also der Schreibende, ja. Also ich, dann Kameramann, Tonmann, Kabelträger und einer, der die Drehregler bedienen durfte. Ja, so ging das alles los beim ZDF für mich damals.
Wir hatten das auch noch in der Zeit bei Technik 2000, was war es mit ZDF, da hatten wir immer noch einen Regisseur dabei, weil wir ja eine Moderatorin hatten und so. Das war ein relativ großes Team, das da unterwegs war irgendwie. Also das waren noch andere Zeiten und man hatte sogar noch Glück, dass ein Maskenbildner oder eine Maskenbildnerin dabei war, die dafür sorgt, dass man halbwegs passabel aussah.
Aber das hast du doch nicht nötig gehabt.
Damals nicht, heute sieht die Welt anders aus, aber es gibt ja KI, ne? Sag mal, du hast aber damals nicht vor der Kamera gearbeitet. Das hast du dir im wahrsten Sinne des Wortes beim Microsoft erarbeitet, weil da warst du relativ häufig auf der Bühne. Bevor wir darauf kommen, würde ich aber gerne mal so ein bisschen fragen, du bist ja 87 bis 92 bei Microsoft gewesen. Wie bist du überhaupt zu Microsoft gekommen? Du warst ja Journalist, du warst ja auf einer ganz anderen Welt. Wie hast du die kennengelernt?
Naja, ich hatte damals tatsächlich die Wahl, bei der Tageszeitung weiterzuarbeiten oder was ganz anderes zu machen. Und ich habe mich ganz ordinär beworben bei einer ganz kleinen Software-Klitsche. Das war damals Microsoft noch. Die saßen in Münchner Osten in Dornach und habe ein Bewerbungsschreiben losgelassen, kam dann zum Vorsingen, durfte mich dann da vorstellen, mit anderen zusammen auch, kam in die Schlussauswahl. Und ja, dann haben die mich genommen. Und das war ein ganz kleiner Laden. Ich war dann der 50. Mitarbeiter bei Microsoft in Deutschland oder beziehungsweise in Zentraleuropa. In Zentraleuropa, das war Deutschland, Schweiz, Österreich und ganz Osteuropa bis Wladiwostok rüber.
Wer war denn damals der Microsoft-Deutschland-Chef eigentlich?
Ja, das war ganz frisch Christian Bedell. Also Christian Bedell hat mich noch gar nicht ausgesucht. Der wusste mich dann nehmen. Und der hat gerade angefangen als Deutschland-Geschäftsführer.
Das waren ja auch wilde Zeiten. Ich kann mich erinnern, dass ich gehört hatte, dass bei Microsoft damals quasi selbstständig für deutsche Kunden sozusagen Raubkopien gemacht wurden, wenn man gar nicht genug Material aus Amerika kriegte.
Ja,
ist das nur eine Urban Legend oder ist das wirklich so gewesen?
Das ist ein Gerücht. Also es wurden keine Raubkopien erstellt. Was es schon gab, ist, dass man mal in ein Geschäft zu kommen, um zu einem Kunden, bei einem Kunden zu präsentieren, dass man da schon mal eine Software kopiert hat, damit man überhaupt was zeigen konnte. Aber die wirklich originellen Geschichten, die, das war eigentlich was ganz anderes. Es gab einen Mitarbeiter, wir hatten ein Lagergebäude und da war halt nichts drin. Also weil man muss sich ja vorstellen, das war wirklich eine kleine Klitsche. Wir hatten mein erster kompletter Jahresumsatz, das waren, ich glaube, 32 oder 33 Millionen Mark im Jahr, das ganze Unternehmen. Und das Lager war leer. Und deswegen hat der Mitarbeiter, der unter anderem für den ganzen Vertrieb zuständig war, der hat in dem Lager dann erstmal einen Handel mit Lederjacken aufgezogen, weil irgendwie musste mit dem Lager ja irgendwas passieren. Also die größten Umsätze im Microsoft-Lager wurden mit Lederjacken getätigt im ersten Jahr. Also daran kann ich mich so erinnern zum Beispiel. Also Software war da nicht viel, ne?
Das heißt, Microsoft war immer schon auf der Art ein Rock'n'Roller mit Lederjacke und allem, was dazugehört. Aber hat es nicht ordentlich Mut gekostet, zu so einem vergleichsweise kleinen Laden zu gehen, in eine Branche, wo ja noch überhaupt kein Mensch wusste, was aus dir wird? Du kamst ja aus einer anderen Welt. War das für dich ein mutiger Moment oder hast du gesagt, egal, mal gucken, was passiert? Ja,
wir waren jung und brauchten das Geld. Das galt eigentlich für alle bei Microsoft. Wir waren alle Seiteneinsteiger damals. Und wir waren alle so ein bisschen wahnsinnig. Also auch da vielleicht eine kleine Geschichte. Jetzt müsst ihr mal hören, wie Microsoft zu seinem ersten Großkunden kam, zum Beispiel.
Aber mit völlig abenteuerliche, Begeisterung.
Völlig abenteuerliche Geschichte. Da war ich schon dabei. War ein junger Vertriebsmitarbeiter. Heute kann man drüber reden. Damals wäre es, glaube ich, nicht so toll gewesen. Also ein großes automobilherstellendes Unternehmen in Niedersachsen. Und die wollten wir als Kunden gewinnen. Nun gab es tatsächlich zwei oder drei Mitarbeiter, die bereits mit vertrieblichen Aufgaben betreut waren bei Microsoft. Und der eine Vertriebsmitarbeiter hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Unternehmen jetzt als Großkunde zu gewinnen. Das hat er sich dann so vorgenommen. Der ist also dahin gefahren, wo dieses Unternehmen sitzt. Er kannte da niemanden und ist ganz normal zum Werkseingang, hat sich den Namen geben lassen von einem Einkäufer für den IT-Bereich, ist dann ins Hotel, hat vom Hotel aus angerufen, mit falschen Namen, hat gesagt, sein Chef, der Vertriebsmitarbeiter für den Großkundenvertrieb, sei zufällig in dieser wölfischen Stadt und könnte ganz spontan einen Termin machen mit dem Chef-Einkäufer. Auf die hat er einen Termin bekommen, ist am nächsten Tag da dahin, hat sich also erst nochmal in einen frisch gekauften Anzug geworfen, ist dahin und hat dann den Termin gemacht, hat den Vertrag vorbereitet. Eine Woche später hatten wir den großen Kunden.
Welches Produkt ging es da? War das DOS oder was war das?
Ich weiß es nicht mehr genau. Es war sicherlich MS-DOS und wahrscheinlich Word oder sowas. Also sowas wie Excel oder Office gab es ja noch nicht. Ne? Also der Einstieg war damals MS-DOS, Basis für den Computer und in aller Regel Word.
Jetzt denkt man sich immer so, naja, das ist der Pressesprecher, der Mann, der Marketing macht, der hat eigentlich nur die schönen Aufgaben, lustige Veranstaltungen zu machen und so. Hast du später ja auch, aber anfangs warst du eigentlich auch ein Teil vom Vertriebsteam, also hat sich das vermischt, war das, alle machen alles, wie war das?
Naja, alle machen vieles, ja. Also wie ich reinkam, hatte ich noch gar keinen Jobtitel. Man wusste auch noch gar nicht genau, was ich da tun sollte. Ich habe mir erst mal einen Computer zusammengesucht, teilweise mit einzelnen Bauteilen. Das waren IBM-Rechner, IBM XT. Da war nichts vorbereitet. Ich musste mir einen Schreibtisch eigentlich selber zusammensuchen. Und es war wirklich alles improvisiert, total improvisiert. Ich habe sehr, sehr viel Marketing gemacht, ja. Also da gab es ganz lustige Dinge. Multiplan war damals der Vorläufer von Excel zu MS-DOS-Zeiten, also als Windows noch nicht sehr etabliert war. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn Multiplan in die Presse bringen, ja. Und was immer sehr, sehr langweilig war, waren ja so die üblichen Produktvorstellungen. Also Produktvorstellen, Feature 1, 2, 3. Und also ich habe damals so die ersten Wettbewerbe in der Presse gemacht mit den damaligen großen Magazinen. Das heißt, wir haben Multiplan Lösungen gesucht, weil ich immer zeigen wollte, was kann man denn mit dieser langweiligen Software machen? Man muss sich ja vorstellen, damals hat ja jeder sich immer überlegt, wozu braucht man überhaupt einen Computer? Für Haushaltsbuchschreiben oder so? Also man hat immer so die Killing Application gesucht. Die gab es natürlich überhaupt nicht. Also haben wir Wettbewerbe gemacht, was kann man mit diesen Programmen eigentlich tun? Und das heißt, wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben dann gesucht, was gibt es denn für Multiplan-Anwendungen? Und ich weiß noch, wir haben einen Wettbewerb gemacht und eine der originellsten Anwendungen war die Friedhofsverwaltung. Eine Friedhofsverwaltung mit Multipler. Und da gab es einen Pfarrer, der war einfach total Microsoft-minded. Und mit dem habe ich intensivste Beziehungen aufgebaut. Ein katholischer Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wer hieß, der hatte auch so ein Newsletter dann gemacht. Pfarrer und PC hieß das. Und der hat jedes Jahr...
Ja, an den kann ich mich erinnern. Genau.
Toller Typ, absolut toller Typ. Mhm. Und genauso waren die Menschen damals gestrickt, die hatten irgendeinen Beruf, ja, waren Maschinenbauer oder Pfarrer oder Lehrer, was auch immer. Und die spielten gerne am PC. Und spielen hieß damals nicht irgendwie Raumschiffe abschießen, sondern mit Multiplan irgendeine Lösung basteln, ja, oder Word-Makros zu entwickeln. Das waren die Computerspiele. So habe ich selber auch das Spielen angefangen. Mein Lieblingsspiel hieß Microsoft Excel. Ich habe die erste große Excel-Anwendung in Deutschland entwickelt. Das war der Pressesprecher von Microsoft. Das war eine Clipping-Analyse mit komplett eigener Oberfläche. Ich habe mit Excel-Makros damals entwickelt, weil es gab nichts, ja. Und dann
eine Clipping-Analyse für alle, die in dem Bereich nicht bewandert sind. Das bedeutet Auswerten von Pressemeldungen.
Genau.
Wie oft wurdet ihr wie und wo erwähnt? Und das musstest du ja irgendwo dann dokumentieren, ne?
Ja, vor allem für die Amerikaner, die lieben sowas dann ja, ne? Also wie oft, mit welcher, also positiv, negativ, neutral und in welchen Medien, mit welcher Reichweite. Und das war also ein Riesentool. Und das mit Excel, also da hast du von Excel nichts mehr gesehen. Das war eine komplett, sah aus wie eine eigene Anwendung. Aber dahinter lagen Excel-Makros.
Und macht es dir denn deine tiefe Kenntnis auch von dem Produkt dann leichter, die Pressearbeit und die Marketingarbeit zu machen, oder eher schwerer, weil du schon eigentlich viel zu sehr drin warst? Man sagt ja oft, man muss ein bisschen draußen sein, damit man mit den Techies besser reden kann und dann die richtigen Geschichten erzählt.
Das war entscheidend, sowohl draußen als auch drin, weil ich hätte ja sonst bei den Produktmanagern. Produktmanager sind die verantwortlich sind für die Produkte, für Multiplan, für die Datenbank, für Excel. Ich hätte ja bei denen als Schreiberling überhaupt keine Anerkennung gefunden, ne? Als wenn ich die Produkte nicht gekannt hätte. Und natürlich draußen auch, weil die Schreiberlinge, Leute wie Jörg Schieb, den du ja vor kurzem hier hattest bei dir im Studio, ne? Das sind ja Leute, die liebten die Computerei. Die haben ja, wenn die sich in den Finger geschnitten haben, ja, da kam ja kein Blut raus, sondern da kamen Bits und Bytes raus, ja. Also, und wenn ich da gekommen wäre und bei mir wäre dann nur Tinte rausgeflossen, mit denen hätte ich ja gar nicht reden können. Also bei mir kam auch, ich war Computer-Nerd, ich war begeistert von diesem Ding. Deswegen war ich auch bei Microsoft, nicht wegen dem Gehalt, weil ich einfach geil fand, was da passiert ist.
Du hast dich also in dieser digitalen Welt sozusagen assimiliert, hineingebracht und warst dann ein Teil davon. Es sei in der Zeit sicher auch richtig. Und was du gerade beschreibst, das kenne ich auch. Also Vertrieb in dem Bereich war oft auch vom Zufall abhängig, um eine kleine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist. Ich habe damals bei einer Werbeagentur gearbeitet in diesen frühen Jahren und hatte unter anderem den Kunden, Achtung, ganz ruhig bleiben, Apple. Und Apple hatte damals den Apple II und der Apple II hatte verschiedene Dinge und er hatte unter anderem auch ein Programm namens VisiCalc, mit dem er so kalkulieren konnte, ähnlich wie Multiplan. Und das Interessante war folgendes, wir haben eine Kampagne damals gemacht für Apple II und für die Lisa auch. Da hat der Anwender, den man im Foto sah, immer mit dem Gerät geredet. Das war ein Dialog zwischen den beiden, ein bisschen nett und pfiffig aufbereitet. Und mein damaliger Chef, der Michael Konrad, der hat irgendwie, glaube ich, gedacht, weil ich war der Einzige der Agentur, der einen Computer hat, nämlich den Apple II, den wollte ja sonst keiner. Und dann hatte der Michael Konrad gedacht, Mensch, das Gerät holen wir mal nach Hause, kam zu mir runter, sagt, Christian, kann ich den mal haben? Ich würde es gern probieren. Da dachte ich, oh weia, das wird schwierig, weil das Gerät wird nicht mit ihm reden. Und wenn er mit ihm redet, versteht es ihn nicht. Und dann habe ich so einen kleinen Dialog gebaut damals mit Basic irgendwie, so wenn er die Diskette einlegt, ist zumindest Hallo Michael und ein, zwei Fragen gestellt, so in dem Dreh. Hat auch funktioniert. Ich hatte trotzdem ungefähr 2 Tage später das Gerät wieder im Büro. Vielen Dank, war interessant, Michael. So, das war dann dieser Punkt. Aber dann kam als nächstes ein Kollege aus der Buchhaltung. Und die fragten mich dann auch, was macht man denn mit dem Gerät? Und da habe ich ihnen das gezeigt, habe ihnen unter anderem eben dieses VisiCalc gezeigt. So schnell konnten sie gar nicht gucken, weil ich meinen Apple II los, weil wir waren in der Buchhaltung, weil die gemerkt haben, dass es viel leichter ist, damit eine Buchhaltung zu machen, als mit Bleistift und Radierer. Also das war, ich war Vertriebsmitarbeiter von Apple sozusagen, ohne es zu ahnen zu diesem Zeitpunkt, weil ich Leuten gezeigt habe, was man mitmachen kann. Und das, was du beschreibst, von dem Pfarrer, aber auch von dir, war, glaube ich, damals eine ganz normale Art, Computer und die Lösung zu verkaufen. Nur, wenn du versucht hast, im Laufe der Jahre das zu professionalisieren, was von dieser Art ist geblieben und was von dieser Art habt ihr dann verabschieden müssen?
Alles ist geblieben. Für mich ist alles geblieben. Ich bin heute noch in meiner Agentur derjenige, der gerufen wird, wenn Excel nicht funktioniert. Und Excel funktioniert nie wirklich. Ja?
Weil das Ding. Sag dir mal die Pressesprecherin von Microsoft. Ja, ja, das ist ein Wort.
Weil das Ding so mächtig ist. Ach, übrigens, Microsoft und Apple. Ich war immer Apple-Fan. So wie Bill Gates auch immer Apple-Fan war. Ja? Der Jörg Schieb, als du mit ihm zusammensaß, der hat ja dann gesagt, es war für ihn völlig überraschend, dass Microsoft, das war damals ja wirklich die Entscheidung von Bill Gates, in Apple investiert hat, als es Apple mal ganz, ganz schlecht ging. Und Jörg hat dann gesagt, es lag daran, dass Microsoft Angst hatte, sonst als Monopolist dazustehen. Das stimmt nur so zum Teil, weil natürlich war das auch so die strategische Denke, aber vor allen Dingen hat Microsoft an Apple immer verdammt gut verdient. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, dass in jenen Jahren, als Microsoft in Apple investiert hat, hatte Microsoft einen Marktanteil auf Apple-Rechnern im Applikationsbereich und auch im Compiler-Bereich, vor allem im Applikationsbereich, von roundabout 80%. Ja? Viel höher als auf DOS-Rechnern. Ja, da gab es noch WordPerfect und WordStar und diese ganz verloderten Word-Textverarbeitungsprogramme, wo man mit Rösselsprung sich da durchs Programm manövrieren musste, ja, im Gegensatz zu dem eleganten Word, ja, mit übertragen, laden, speichern. Also das Geld, was Microsoft in Apple investiert hat, hatten die nach 2 Jahren längst wieder herin. Ja, also das war einfach eine kluge, ganz egoistische Investition. Und ich habe damals, als die Klagen zwischen Apple und Microsoft waren, hatte ich einen ganz kurzen Draht zu Renate Knöfer. Falls die das hier sieht, herzlichen Gruß an Renate Knöfer. Die war damals die Pressesprecherin von Apple und wir haben uns heiß und innig geliebt, also auf professioneller Ebene. Wir hatten immer einen ganz tollen Draht, als unsere beiden Arbeitgeber sich gegenseitig vor Gerichten trafen, haben wir immer hervorragend miteinander kommuniziert und zusammengearbeitet, weil die Unternehmen, die mochten sich durchaus, es ging vor Gericht einfach um Geld. Ganz profan. Also,
es geht natürlich immer ein bisschen um Geld und ich glaube, dass die These mit der damaligen Situation Monopolist schon, wie du auch gesagt hast, zum Teil auch mit einer Rolle spielte. Und Bill Gates, glaube ich, ist nie ein überaus empathischer Mensch gewesen, aber auch immer ein sehr kluger und auch nach vorne blickender Mensch. Also glaube ich, dass viele Gründe zusammenkommen. Der Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche hat auch gesagt, er glaubt auch, dass viel mit dieser damaligen Monopolsituation zu tun hatte. Aber ich glaube, dass das, was du sagst, auch eine Rolle spielt. Es war immer auch irgendwie eine Mischung aus Bewunderung, aus einem Respekt vor der Leistung des anderen, und zwar auf beiden Seiten, auch wenn sich da manchmal so ein bisschen wie Hund und Katze irgendwie verhalten haben. Nicht nur nach außen, sondern das seht ihr auch nach innen, aber ich glaube, da war schon mehr miteinander, als man heute dann so sagt, in der Legendenbildung wirkt das anders. Aber du sagst, ihr habt eigentlich gar nichts verändert zu damals. Trotzdem hat sich ja irrsinnig viel getan. Und ja, du bist eine Agentur derjenige, der wegen der Technik gerufen wird. Aber ich habe beim ZDF damals gesagt, beim Morgenmagazin, es ist jetzt Zeit, dass ich aufhöre. Ihr braucht keinen Experten, der euch neue Handytarife erklärt und Computer, weil das ist mittlerweile so normal. Das kann eigentlich jeder Redakteur heute machen. So, das heißt, für mich war das Gefühl, die Zeiten verändern sich in der Form, dass ich obsolet bin. Hattet ihr im Bereich der Kommunikation auch mal irgendwann dieses Gefühl, jetzt braucht uns eigentlich keiner mehr, die Leute haben das alles gelernt, es läuft?
Ja und nein, natürlich haben sich Dinge verändert. Ich komme nochmal auf den Jörg Schieb zurück, der hat ja mal in dem Gespräch mit dir gesagt und sehr richtig gesagt, Microsoft hat einige Trends verschlafen, 2 große Trends und das sind große Änderungen in diesem Markt. Nämlich das Internet und die Mobilkommunikation. Also du spielst wahrscheinlich jetzt darauf an, dass sich Dinge verändert haben, wie dass der Computer so Alltag geworden ist. Aber das ist ja sehr viel mehr. Mit dem Internet und mit der Mobilkommunikation verschwindet ja der Computer. Ja, ja. Also das Credo von Bill Gates war ja sein berühmter Satz: One day there will be a PC on every desk and in every home. Die Software von Microsoft. Ja, das haben wir ja alle fast im Glaubensbekenntnis nicht internalisiert, sondern wir haben es gelebt. Ich habe es auch geglaubt. Ja. Da kann man ganz lang drüber erzählen, warum das der zentrale Satz von Microsoft war.
Ja.
Und deswegen ging es nicht nur bei Bill. Wir haben mit Bill Gates sehr viel direkt zusammengearbeitet in diesen frühen Jahren. Deswegen war das nicht nur bei Bill so, dass er das Internet nicht wahrgenommen hat. Ich habe es auch nicht verstanden in den Anfangsjahren. Obwohl das Internet eine sehr parallele Entwicklung war, wie auch der Personalcomputer, könnte ich jetzt auch noch erklären, warum das so eine Parallelentwicklung war. Aber mit dem Internet beginnt das Verschwinden des Computers, ne? Weil das Internet ein reines Network- und Infrastrukturthema ist. Und das steht am Anfang dieses Embedded Computings, wo die Intelligenz letztlich in unsere Kleidung einfließt, in die Dinge einfließt, in damit der Dinge, und wir irgendwann den Computer nicht mehr haben werden. Das heißt, das sind natürlich grundlegende Veränderungen, die derzeit passieren und seit vielen Jahren passieren. Aber deswegen für uns als Kommunikationsmenschen ändert sich nicht so viel. Und mit Verlaub, Christian, wir beide sind noch genauso wichtig wie vor 20 Jahren.
Na, das unterstreiche ich sogar. Ja, das stimmt. Und ich glaube, vielleicht sogar in der Zeit jetzt von KI und Co. sind wir näher an den 90ern, als wir in den 2000ern sind. Das heißt, es kommen wieder andere Strukturen hoch, es kommen wieder gewisse Sorgen hoch. Und da muss man dazu sagen, war in diesen frühen Jahren der Kommunikation für Computer, war ja ein Thema auch vorherrschend, nämlich der Computer ist ein Arbeitsplatzkiller. Ist dir das überhaupt jemals vorgekommen? Oder hast du gesagt, das hat uns als Microsoft als Argument nie allzu sehr getroffen?
Das stimmt auch nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Der Computer ist nicht primär ein Arbeitsplatzkiller. Genau. Die ganze neue Technologie und Digitalisierung ist nicht primär ein Arbeitsplatzkiller. Das ist ein Arbeitsplatzveränderer. Guck dir die ganzen Digitalisierungstechnologien an. Wir haben es häufig damit nicht mit einem Produktivitätsfortschritt zu tun, sondern häufig mit der Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Lösungen. Und so wie in der Regel ist damit nicht die Produktivität gestiegen in den Unternehmen. Ja. Das werden dir viele Beamte bestätigen, die plötzlich am Computer arbeiten. Nicht nur die Beamten, sondern es haben sich Prozesse verändert. Es sind zum Beispiel in der Produktion, in der Fertigung, hat sich die Vielfalt der Produkte, die Losstückgrößen sind kleiner geworden. Ja, die Diskussion hatten wir schon bei der Einführung von NC-Maschinen, ja?
Da Michael das etwas länger als Beispiel nutzt, hier eine kleine Erklärung auch für die reinen Podcast-Hörer. NC-Maschinen, numerisch gesteuerte Maschinen, sind Werkzeugmaschinen, die durch eine numerische Steuerung, also eine Abfolge von Zahlen, Buchstaben und Symbolen, gesteuert werden. Diese Codes werden auf einem Datenträger gespeichert und von der Maschine ausgelesen, um Werkzeugbewegungen und andere Maschinenfunktionen zu steuern. Die Entwicklung von NC-Maschinen begann in den 1940er und 1950er Jahren, wobei Lochstreifen oder Karten als Datenträger dienten, um Anweisungen an die Maschine zu übermitteln. Die NC-Technik wurde vor allem in der Flugzeugindustrie und später in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Die Weiterentwicklung, von der mein Gast jetzt vor allem spricht, basiert auf der NC-Technik und führte zur CNC-Technik, Computerized Numerical Control, bei der Computer zur Steuerung der Maschinen verwendet werden, was noch größere Präzision und Flexibilität ermöglicht. Und jetzt zurück zu unserem Digi-Saurier-Talk.
Da hieß es dann, plötzlich werden jede Menge Arbeitslose entstehen in der Fertigung. Es ist was ganz anderes passiert. Die Einführung der NC-Maschinen hat den Düsentriebwerksbau zum Beispiel überhaupt erst möglich gemacht, hat die Robotik führt dazu, dass wieder die Lotstückgrößen kleiner geworden sind. Also eine scheinbare Vielfalt in den Produkten anwächst. Ja, es ist zwar auch das immer wieder das immer Gleiche, das produziert wird, aber es ist eine scheinbare Vielfalt, die erzeugt wird in der Warenwelt. Ja, also wir haben eine Veränderung, wir haben nicht eine Reduktion von Arbeitsplätzen.
Ja, in der Zeit damals war es so, dass wir waren die begeisterten Nerds, die vorne wegrannten und irgendwie alles computerisieren wollten, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum war, weil wir dachten, das ist toll. Wir taten uns schwer, das allen anderen zu erklären. Und auch wenn es tatsächlich nachher nicht so kam, so war die Sorge trotzdem da. Und dabei fällt mir ein, ich hatte in einem Interview mal Olaf Henkel, der war dann BDI-Präsident und der war ja auch mal IBM-Chef. Und den fragte ich damals, wo sind denn jetzt die Probleme? Sie kriegen keine Leute für die IT. Er sucht dringend, händeringend junge Menschen, die IT studieren oder diese Themen studieren, die ihr für IT braucht. Was habt ihr denn falsch gemacht? Sie waren doch selbst, habe ich zu Henkel gesagt, Sie waren doch selber damals in charge bei IBM. Und dann sagte er zu mir, na ja, das stimmt schon. Und wir haben sicherlich auch Fehler gemacht. Aber es hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass man damals den jungen Leuten sagt, diese Maschinen werden euren Eltern die Arbeitsplätze wegnehmen und darum wollte das auch keiner studieren. So hat er mir das damals gesagt und ich fand es nicht ganz von der Hand zu weisen. Also umgehen mussten wir mit der Sorge ja schon. Wie habt ihr das also gemacht?
Ja, das war die Sorge. Aber der Olaf Henkel hat mich eigentlich nie so wirklich fasziniert. Ich habe ja nebenbei auch diesen Blog, diesen Szyslanski-Blog, da hat er auch mal drin geschrieben als Gastautor. Aber was mich sehr viel mehr erschüttert, ja, war, dass es die andere Seite, die es damals auch gab, nämlich die geglaubt haben, die Digitalisierung der Computer, die würden zu einer großen Demokratisierung unserer Gesellschaft beitragen. Also die Leute, die Hoffnung verbunden haben mit Computern und speziell auch mit dem Internet, ja, entstünden neue Partizipationsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft. Und das ist definitiv nicht eingetreten, ja. Das ist eigentlich, und heute haben wir die Gegentendenz, dass durch diese Erschütterung dieser Glaubenswelt, ja, dass viele heute sagen, nein, was da jetzt entsteht mit KI beispielsweise, das ist jetzt das totale Negativum, das ist die Hölle, die da jetzt losbrechen wird auf uns. Und auch das ist falsch. Die neuen Technologien, was damals neu war, der PC, was zwischendrin neu war, das Internet, was heute neu erscheint, die künstliche Intelligenz, das ist weder das, was die Demokratie massiv befördert, noch ist es das, was die Demokratie gefährdet. Es sind ganz andere Probleme, die heute unsere Demokratie herausfordern. Es ist nicht die Technologie.
Lass uns nochmal wieder ein Stück in die Vergangenheit zurückgehen, in die Geschichten, die damals waren, die auch durchaus ja ihren Spaßfaktor hatten. Aber festzuhalten bleibt, und da gebe ich dir recht, wahrscheinlich sind die IT-Erklärer, die Menschen, die versuchen, Menschen zu begleiten auf dem Weg in die Digitalisierung heute genauso wichtig wie eben in den 90ern, irgendwie um mit ihnen umzugehen, um ihnen zu helfen. Und insofern haben wir dann wieder eine Aufgabe, was ja auch schön ist. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir davon ausgehen, dass Microsoft ein ganz erheblicher Wegbereiter von diesen Technologien, von Software, von neuen Ansätzen war. Was waren denn aus deiner Sicht, insbesondere in deiner Zeit, dann die Meilensteine, die bei euch passiert sind, wo du sagtest, da hatte ich dran zu knabbern? Also das eine ist ganz sicherlich MS-DOS auf dem Roten Platz, oder?
Ja, MS-DOS auf dem Roten Platz, das war halt, ich weiß nicht, ob das ein wirklicher Meilenstein war. Es war halt für mich eine tolle Geschichte, also mit Bill Gates in Moskau zu sein, zu Zeiten von Gorbatschow war das, du hast ja bei den Digisauriern das sehr schön auch archiviert und da ist ja auch jetzt meine kleine Geschichte nachzulesen, da ist das Video zu sehen, das war natürlich ein tolles Ereignis, weil Moskau damals noch ein großes Wunderland war, in dem vieles nicht funktionierte, in dem große Hoffnungen herrschten. Aber ich würde eigentlich weiter zurückgehen wollen, was der wirkliche Meilenstein für mich war. Ich meine, du musst dir immer vorstellen, als ich bei Microsoft angefangen habe, da war das erste Produkt, mit dem ich konfrontiert war, Windows 1.2. Also ein furchtbar langsames Teilchen, das die meisten Leute wahrgenommen haben als User-Schnittstelle, als eine grafische User-Schnittstelle. Mhm. So hat es ja auch Jörg Schieb vorgestellt. Aber das war es nicht. Als Bedieneroberfläche war es grottig. Da schien es als schlecht programmiert. Aber das war es alles nicht. Der Gedanke von Windows war ein ganz anderer. Der Gedanke von Windows war nicht eine tolle User-Schnittstelle zu sein, sondern eine tolle Schnittstelle für Programmierer, für Entwickler zu sein. Ja. Und deswegen hat sich Windows durchgesetzt gegen alle Konkurrenten, gegen Gem, was so eine Alternative war, oder gegen, ich habe damals mit 1Dir gearbeitet, das kennt heute kein Mensch mehr. Ich habe es geliebt, weil es schnell war und eine tolle Oberfläche war, um dieses blöde C-Prompt herumkommen konnte, also mit dem ich da mein erster PC immer angeflackert hat. Aber Windows hat sich durchgesetzt und das war eine ganz stringente Entwicklung, weil es eine tolle Schnittstelle für Entwickler war, um eine Einheitlichkeit herzustellen in dieser Computerwelt, um eine einheitliche Umgebung von Lösungen und von Programmen herzustellen. Und das war die Idee von Bill Gates. Ja, Produktfamilien von verschiedenen Herstellern. Also die Idee von Bill Gates war Plattformökonomie. Über das wir heute alle reden. Das war's.
Aber haben dann die Medien sozusagen alle den Fehler gemacht, dass als Oberfläche, weil es solche Oberflächen ja schon gab, gesagt haben, das ist es jetzt von Microsoft und diese Lösung ist schlecht, weil sie nur auf die Oberfläche geguckt haben. Waren sie sozusagen zu oberflächlich? Waren wir Journalisten damals zu oberflächlich und ihr habt es nicht so richtig gekriegt, uns ins Boot zu holen?
Ach, zu oberflächlich ist ein schöner Begriff in dem Zusammenhang, wenn es um die Oberfläche geht. Aber das ist natürlich das, was man sieht, ja? Das ist natürlich das, wie ich das Produkt in den Markt bekomme. Wir haben das ja auch als Oberfläche vermarktet, weil sonst kann ich es ja nicht verkaufen. Weil kaufen tun es ja die Anwender. Für die Anwender ist es eine Oberfläche. Aber wir haben eigentlich als Microsoft in Kauf genommen, dass es sozusagen kritisiert wird, weil als Oberfläche war es nicht wirklich gut. Ja, aber dahinter.
Also ihr hattet ein tolles Produkt, das falsch angewendet wurde, aber das ihr dringend braucht, damit die Anwender den Druck machen, damit die Programmierer in dieser Form in Zukunft arbeiten. Oder wie verstehe ich das?
Das Ding wurde erfolgreich, weil Microsoft sich über viele, viele Jahre, ja, in diesen ganzen Anfangsjahren primär auf die Entwickler fokussiert hat und eine ganz, ganz tolle Entwicklerarbeit gemacht hat. Und Microsoft geriet in die Krise, ja, nicht nur, weil man bestimmte Trends verschlafen hat, wie Internet und Mobilkommunikation, sondern weil man in den 90er Jahren es komplett versäumt hat, sich wieder mit den Entwicklern zusammenzusetzen. Es fanden kaum mehr Entwickler, Workshops, Entwickler, Support statt. Das war das, was in den 90er Jahren massiv vernachlässigt worden ist. Die Unterstützung der Entwickler.
War der Vertrieb zu mächtig?
Das würde ich jetzt in der Form nicht sagen wollen, aber das war ein Führungsproblem in dem Moment, als sich Bill Gates ein Stück weit zurückgenommen hat aus der Führung bei Microsoft. Da ist es entstanden. Und da ist Microsoft in die Krise gerutscht. Und erst als der Entwicklersupport und die Entwickler wieder ins Zentrum der Politik von Microsoft geraten sind, erst in dem Moment wurde das Ruder herumgerissen.
Wenn du jetzt über Windows sprichst, dann gibt es ja irgendwann den Abschied von DOS. Ihr hattet Ostexpansion, du hattest immer mehr Aufgaben, du hast immer mehr versucht, auch Entertainment unter Pressekonferenzen zu machen. Also langweilig war es bei dir nie, muss man wirklich sagen. Wenn man in die PK kam, wusste man nicht genau, was auf einen wartet. Aber da kam ja irgendwann Windows 3.0, Windows 3.1. War da dann der Punkt, wo du das Gefühl hast, so langsam haben wir es im Griff?
Das war nie, es gab diesen Punkt, konnte es nicht geben, weil die Entwicklung wahnsinnig schnell und ständig voranging. Also wir hatten nie was im Griff. Nein, weil wir waren ja Treiber und Getriebene beständig. Das war ja das, was so richtig schön und spannend war daran. Ich konnte doch in einem Jahr nicht sagen, was im nächsten Jahr passiert. Und das lag nicht nur daran, dass wir von den Amerikanern abhängig gewesen wären. Wir waren im Gegenteil. Wir hatten zu meiner Zeit bei Microsoft enorme Freiräume als deutsche Dependants. Auch da gibt es tolle Geschichten dazu zu erzählen. Also ich hatte, wann war das? Das war, ich glaube, 91 hatte ich einen Artikel von Nathan Myhrvold und Bill Gates für Spektrum der Wissenschaft übersetzt. Und das war ja nun wirklich ein wichtiges Heft. Ich habe mir für die Übersetzung keine Freigaben geholt in den USA als Beispiel. Ja, Spektrum der Wissenschaft kam zu mir und hat gesagt, wir bekommen in den USA keine Übersetzung und wir kriegen keinen Kontakt. Ich mache das mal für euch. Ja, und das habe ich dann einfach getan. Ein anderes Beispiel, so ist auch jetzt lang genug her, dass man drüber reden kann. Es gab einen guten Freund, der hat mich mal, war auch ein Journalist, der hat gesagt, ja, ich bin bei Markt und Technik, wir machen gerade ein Wordbuch. Das heißt, ich muss es eigentlich in 10 Tagen abgeben, aber ich habe noch nichts gemacht. Also diese dicken Markt- und Technik-Schwarten ja, mit vielen 100 Seiten.
Kompendium. Mein Problem
ist, ich muss in 10 Tagen abgeben. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere jetzt Folgendes. Ich versuche, das Original-Handbuch von Word aus Redmond als Datei zu besorgen. Und was natürlich völlig illegal war und völlig ausgeschlossen war, ich habe das über Nacht mir zuschicken lassen aus Redmond, habe ihm das originale Handbuch gegeben und damit hat er es dann hingekriegt, mit so einer Art quick and dirty Übersetzung des Originalhandbuchs ein deutsches Wordbuch für Markt und Technik zu schreiben. Im Prinzip war es wirklich nichts weiter als eine dreckige Übersetzung vom Originalhandbuch, dass er dann für, ich weiß nicht, 48 Mark 80 oder so auf den deutschen Markt geworfen hat. Solche Dinge konnte man damals machen. Ja? Also wir waren ziemlich unabhängig. Aber wir waren nicht wirklich abhängig, aber wir waren immer wieder überrascht über das, was der Markt hergegeben hat und auch was die Entwicklungen aus Redmond mitgebracht haben.
Jetzt hast du gerade beschrieben, wie du sozusagen Dinge unterlaufen hast oder Dinge, die eigentlich hätten anders geregelt werden müssen, auf einem kurzen Dienstweg geregelt hat. Ich kann mich erinnern, dass mir einmal ein Vorstand eines großen deutschen Telekommunikationsunternehmens gesagt hat, Christian, ich muss ungefähr 40% meines Tages gegen die eigenen Strukturen ankämpfen. Und das war nur in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie du das so erzählst. Die Amerikaner galten bei uns ja immer als Perfektionisten in der Show, im Darstellen, in dieser äußeren Darstellung und generell haben wir das Gefühl gehabt, die wissen echt, wie es geht. Und dann kommst du mit dieser hemdsärmeligen Art, auch wie du die Veranstaltung gemacht hast, glaubst du, dass Bill Gates dich, sag ich mal, eher verwundert oder bewundernd betrachtet hat?
Also, Das wäre jetzt ein bisschen arrogant zu sagen, wenn er bewundernd uns angeguckt hätte. Aber ich glaube, er war schon überrascht, dass ausgerechnet wir Deutschen, die so als ein bisschen verknöchert immer galten, dass wir eine gewisse geistige Beweglichkeit haben. Nicht vorsichtig zu formulieren. Also ich habe damals auch für die Art und Weise, wie wir hier Marketing gemacht haben, die galt schon international als recht innovativ, so intern doch einige Preise eingeheizt.
Und wenn ihr,
lass mal gut sein.
Nö. Wenn ihr zusammen wart, wie war dieses Verhältnis Bill Gates? Er war ja nach außen, ich erinnere mal an die Pressekonferenz in Frankfurt, wo ich ihn gesehen habe, relativ kleiner Raum. Du hattest das Gefühl, da steht eigentlich ein sehr schüchterner, zurückgezogener Mensch, der primär dadurch auffiel, dass er seine Brille immer zurechtrückte und dann ein paar Dinge sagte. Frankfurter Buchmesse, glaube ich, war das damals. Wie war das Verhältnis, wenn man mit ihm zusammen war? War er dann beherrschend? War er zuhörend? Was war er?
Also, Bill Gates war Also diese Sache mit der Brille, er war Hospitalist, ja, das war Hospitalist, wer es noch nicht weiß, das ist ja nun wirklich eine psychische Besonderheit. Und wer das aktuelle Buch von ihm liest, wo er ja selber über seine Kindheit und Jugend berichtet, der geht ja auch sehr offen damit um. Und er war immer sehr offen. Das sind bestimmte Verhaltensweisen, die, ich sag mal, vor allem sehr hochbegabte Kinder und Jugendliche haben. Und er war sehr hochbegabt. Er war durchaus empathisch. Du hast vorhin gesagt, er fehlte Empathie. Das stimmt nicht. Aber er war ein unglaublicher Spieler. Viele haben ihn erlebt als jemand, der sehr rücksichtslos sei. Das war er nie. Er war zum Beispiel nie darauf aus, andere niederzumachen. Aber er war ein Spieler. Alles das, was Microsoft ausgemacht hat, war, er wollte gewinnen. Er wollte niemanden vernichten. Ich habe als Agentur viele Jahre für einen großen Wettbewerber gearbeitet später. Da war der Gründer auch einer der reichsten IT-Manager. Ich habe viele von diesen Superreichen kennengelernt.
Also diese davon
waren
Kerl,
sehr
oder?
Brutal. Viele waren sehr brutal. Ja, Bill Gates war nie brutal. Bill Gates war einfach eine extreme Spielernatur. Und er war in vielerlei Hinsicht perfektionistisch. Man musste sich also, ich hatte ja auch regelmäßig Meetings mit ihm, man musste sich extrem gut vorbereiten. Ich erinnere mich an einen CeBIT-Besuch mit ihm. Da war mein Auftrag, ihn durch den CeBIT-Tag zu führen, das heißt durch die Großkunden-Meetings und durch irgendwelche Besuche. Und das hieß für mich absoluter Stress. Ich musste jeden Weg vorher abgehen, um zu wissen, wie lange brauche ich von Halle A zu Halle B. Und dann schleppte ich ihn von einer Halle zur anderen und plötzlich kam er mir aus, weil er hat den Corel-Stand gesehen auf dem kanadischen Gemeinschaftsstand und er war begeistert von dem Corel-Draw-Vorführung.
Und, ein Zeichenprogramm für alle, die das nicht wissen.
Ganz frühe, richtig tolle Windows-Applikation, ja, im Grafikbereich. Und dann ist er dahin gerannt und die Leute von Corel waren natürlich völlig aufgelöst. Da kommt dieser Bill Gates, damals reichster Mann der Welt, ja, und lässt sich dieses Produkt zeigen. Ich hechelte hinterher, habe ihn 5 Minuten da starr sein lassen und dann habe ich ihn, und das ging eben, ich habe ihm dann gesagt, Bill, now it's time to go. Und habe ihn dann, und das hat er sich dann auch sagen lassen. Er lächelte quasi, ja, und meinte dann nur, dass dieser deutsche Guy jetzt das Sagen hat und er nimmt ihn einfach mit. Und er ließ sich organisieren. Er war hochgradig professionell und hat andere akzeptiert, die auch professionell waren. Aber wehe, die anderen waren nicht professionell. Dann konnte er böse werden. Richtig böse.
Jetzt, wo du das so erzählst, bin ich gerade so ein bisschen, es ist so ein Flashback, die Momente, wo ich ihm begegnet bin, direkt oder indirekt. Du hast schon recht, es gab Momente, wo man dachte, der ist eigentlich ganz nett oder sehr zuvorkommend oder sehr höflich. Das hat man nur nicht so gemerkt. Ich kann mich erinnern, einmal, da bin ich ihm gar nicht, sozusagen bin ich ihm indirekt begegnet, das war in Las Vegas bei einer Comdex oder CES oder was auch immer damals der Name der Veranstaltung war, die dort war. Und wir waren in irgendeinem Casino abends und wir waren noch irgendwo was essen gewesen und kamen zurück und waren da noch unten, wanderten so durch die Spielhallen oder durch die Spielautomaten und plötzlich laufen da drei Leute, um genau zu sein, zwei offensichtlich eher Sicherheitsleute und einer vorneweg, das war Bill Gates und der lief da, war ein McDonald's und offensichtlich hat er Lust von McDonald's, ist dann runtergegangen, hat sich dort ein McDonald's, einen Hamburger geholt. Jetzt wissen wir alle, das sind nicht die besten Hamburger, die du kriegen kannst, aber er hat sich den dort geholt und das fiel mir auch auf, er war sehr freundlich zu dieser Dame, die da an der Kasse stand, weil es relativ voll war und sie ihn sehr freundlich bedient hat und er war auch freundlich zurück. Aber ist das nicht oft eine Freundlichkeit von Leuten, die Macht haben, die ihnen dann leicht fällt, aber sobald die Macht wichtig wird, greifen sie genau nach dieser Macht oder schicken Leute wie Steve Ballmer vor?
Nein, nein, überhaupt nicht. Bill hat keinen Standesdünkel, so von wegen ich oben, du unten. Ja, er hat nur Leute nicht gemocht, die Angst vor ihm hatten. Und diese McDonald's-Verkäuferin hatte vermutlich keine Angst vor ihm. Die hat ihn vielleicht gar nicht gekannt. Ja. Was er nicht mochte, ich sag's jetzt mal so drastisch, Arschkriecher. Und da gab es natürlich um ihn herum verdammt viele. Ja. Dazu muss man natürlich wissen, dass Microsoft eine interne Struktur hatte, die schon sehr hierarchisch war. Es gab bei Microsoft regelmäßige Mitarbeiterbeurteilungen alle halbe Jahre. Und zwar wurden alle Mitarbeiter beurteilt von ihren Vorgesetzten. Und die Mitarbeitenden haben auch ihre Vorgesetzten beurteilt. Ja, das wurde alles dokumentiert. Es gab, ich weiß gar nicht, ob irgendwann mal öffentlich darüber gesprochen wurde, es gab so eine Lifeboat-Ranking. Und zwar im gesamten Unternehmen weltweit. Lifeboat-Ranking heißt, heute gibt es das sicherlich nicht mehr. Wäre heute überhaupt nicht mehr machbar. Heute gibt es ja auch Personalrat und Gewerkschaften im Unternehmen. Das gab es damals nicht. Im Lifeboat-Ranking heißt, dass aufgrund dieser internen Beurteilungen jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eingeordnet wird, auf wen kann man als erstes verzichten, wenn es sein muss. Ja? Und zwar vom einfachsten Mitarbeiter bis rauf zu Bill Gates. Ja, das wussten eigentlich nur wenige der Mitarbeitenden, dass es so ein, das ist ja eigentlich ganz brutale Geschichte zum Lifeboat-Ranking. Deswegen gibt es das heute nicht mehr.
Wann fiel denn Bill Gates selber aus diesem Lifeboat-Ranking raus, als es nicht plötzlich zurückzog? Weißt du das, von diesem Moment?
Der fiel ja nicht da raus, aber das war immer seine Entscheidung. Das war immer seine Entscheidung. Also gegen ihn konnte nie was entschieden werden bei Microsoft. Er war immer die Nummer eins. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass, da war ich dann aber schon auf der Agenturseite. Ich habe ja auch als Agentur einige Jahre Microsoft betreut. Viele Jahre Teilbereiche, einige Jahre komplett in der Öffentlichkeitsarbeit. In den Jahren habe ich sehr dafür plädiert, die Rolle von Bill Gates zurückzunehmen, weil das Unternehmen zu anfällig war von dieser einen Person. Ja, zu anfällig war einfach davon, dass diese eine Person, das Image von der einen Person einfach so schwierig wird, ja, also weil die Leute ihn für zu mächtig hielten. Wir erleben das ja heute gerade, wenn eine Person Autos in den Weltraum schießt, ja, dann kackt das ganze Unternehmen ab, wenn der verrückt wird, ja. Und davor ist ja niemand gefeit. Ich habe Bill Gates immer für einen sehr sympathischen Menschen gehalten, aber niemand kann sicher sein, dass er immer sympathisch bleibt.
Das ist wahr. Aber wie ging es dir denn dann eigentlich mit Steve Ballmer, der ja nun ein ganz anderer Typ war? Jörg hat mir gesagt, mit Steve Ballmer wäre er viel besser zurechtgekommen. Wie ging dir das?
Ja, ganz im Gegenteil. Steve Ballmer war ein absoluter Chaot. War wirklich. Steve Ballmer war unberechenbar. Er war ein Marketingmann, ein US-Marketingmann, wie er im Buche steht. Er war völlig unberechenbar. Aus meiner Sicht völlig unberechenbar. Wirklich unberechenbar.
Du hast dich gerne mit ihm zusammengearbeitet. Es gab ja in vielen großen Häusern, auch in Deutschland, verschiedene Fraktionen und man hat lieber für den oder lieber für den gearbeitet. Bei dir war das auch so. Du hast ja dann trotz allem aber feststellen können, dass euer stetiges, mal hemdsärmeliges, mal ganz normales, mal klassisches PR-Arbeiten einen Wandel herbeiführt. Das heißt, die Sicht von Microsoft hat sich verändert. Du hast vorher schon gesagt, wir haben es nie im Griff gehabt, aber was war so Momente, wo du sagtest, ich glaube, jetzt sind wir in der richtigen Wahrnehmung da draußen, bei aller Kritik, die es trotzdem natürlich gab.
Du riechst immer so einen bestimmten, du suchst immer so ein bestimmtes Momentum. Das gab's nicht. Muss ich dich einfach enttäuschen. Ich glaube, wir hatten alles in allem eine positive Entwicklung mit Microsoft. Und es gab glücklicherweise in der Zeit, wo ich nicht mehr Duty war, wo ich nicht mehr verantwortlich war, die Krisenzeit bei Microsoft. Aber es gibt nicht dieses eine Momentum, wo ich sagen kann, jetzt hätten wir es geschafft. Ich glaube, wir haben wirklich über die Jahre ein sehr positives Image aufgebaut bei Microsoft. Und es gab diese Phase in den 90ern, wo es schwierig wurde. Und es gab dann nach dem Jahr 2000 wieder ein Image und auch eine Business-Verbesserung bei Microsoft. Mhm. Heute sehe ich Microsoft wieder in einem sehr, sehr positiven Bild, was natürlich nicht zuletzt auch daran liegt, dass es im New Business, im Internet-Zeitalter einige Unternehmen gibt, die sich so richtig unbeliebt machen. Und Microsoft wird ja heute gar nicht mehr genannt bei den Bad Guys.
Ja, ja. Das glaube ich, haben alle großen Techies irgendwann mal, waren sie ganz froh, dass die Aufmerksamkeit auf die nächste Gruppe überschwenkte. Da konnte man sich ein bisschen erholen von allen den Angriffen, weil plötzlich alle auf den einen losgingen oder auf die andere Gruppe losging. Also auch im journalistischen Bereich meine ich jetzt. Aber das bedeutet jetzt sozusagen nicht, um nach einem Moment zu fragen, aber du sagst, du warst dann nicht mehr on duty. Aber du hast ja immer noch, du warst dem Unternehmen sehr nah, auch in dieser zweiten Krisenphase, und du warst doch damals auch noch Agentur, oder?
Ich habe sehr viele Jahre als Agentur für Microsoft gearbeitet. Die längste Zeit für den Copyright-Bereich. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe alles in allem nach meiner aktiven Microsoft-Zeit, ich glaube, 15 Jahre für den Bereich Copyright-Management gearbeitet. Das war auch kein Zufall, weil Copyright stand auch schon, schützen Copyright stand auch schon ganz am Anfang meiner Zeit, als ich bei Microsoft war. Das gehörte im Prinzip zum Selbstverständnis von Microsoft, dass man, dass der Schutz von Copyright zum Businessmodell von Microsoft gehörte. Nicht nur zum Businessmodell von Microsoft, sondern zur Philosophie von Microsoft, dass man Software entwickelt und für die Entwicklung von Software, die ja standardsetzend ist für die Industrie. Ich habe ja schon diesen Begriff von Plattformökonomie formuliert vorhin, dass die entlohnt werden muss und auch geschützt werden muss. Das ist ja auch etwas, das ganz anders ist als im Internetzeitalter, wo man mit Daten bezahlt und nicht mehr für die Arbeitsleistung entlohnt wird.
Nun hat Bill Gates ja, ist ja schon sehr früh damit aufgefallen, dass er einen Brief schrieb an die damalige eher Homecomputer geprägte Gemeinschaft und fragte, warum zahlt ihr eigentlich nicht für die Arbeit, die wir machen? Also das, glaube ich, ist auch ein Stück weit DNA von Bill Gates gewesen, zu sagen, das muss alles irgendwie seinen Wert haben und der muss auch in irgendeiner Form gezahlt werden. Aber ich kann mich erinnern, dass es ganz viele Momente gibt, wo ich dich wahrgenommen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, du hast auch viel Spaß daran gehabt, diese Dinge zu inszenieren. Es gibt einmal einen Auftritt in einem Theater, da kamst du rein und hast den Hausmeister gegeben. Kannst du uns das bitte mal erklären?
Nicht den Hausmeister, den Beleuchter. Das war eine interne Veranstaltung. Das war eine geklaute Idee. Die hatte ich von dem wunderbaren Kabarettisten Werner Schneider geklaut und weiterentwickelt natürlich. Also die Veranstaltung war ein sogenanntes Company Meeting. Microsoft hat jedes Jahr ein Company Meeting organisiert. Da treffen sich alle Mitarbeitenden für mehrere Tage in einer tollen Location. Das war in dem Fall, traf sich also Microsoft Zentrale in Osteuropa in Prag. Da war ich schon nicht mehr bei Microsoft, sondern da war ich als Agentur interessanterweise beauftragt, das zu organisieren. Das war kurz nachdem ich bei Microsoft gekündigt hatte. Also ich bin ja bei Microsoft Ende 92 raus. Andere Geschichte, warum ich raus bin. Jedenfalls, ich bin raus und dann hat man mich gefragt, ob ich diese Veranstaltung organisiere. Und organisieren hieß in dem Fall auch das gesamte Konzept zu machen. Also Konzept für die einzelnen Vorträge, für den Unterhaltungsteil und. Und dann hatten wir das Smetana-Theater, ein wunderschönes Theatergebäude mitten in Prag. Und da fanden die offiziellen Vorträge statt. Das waren Strategievorträge der Geschäftsführung. Und nun muss man dazu wissen, dass so eine Geschäftsführung in so einem Unternehmen nicht immer ganz streitfrei und reibungslos funktioniert. Also hatte ich eine Konstruktion gemacht, wie man das sozusagen über die Bühne bringt, über die Bühne, ohne dass die sich gegenseitig zerfleischen. Ja? Dann habe ich gesagt, das geht nicht, indem die einen am anderen auftreten, sondern das muss moderiert erfolgen. Mhm. Und nachdem ich sowas wahnsinnig gern mache, und ich bin so eine Rampensau, also ich mache sowas, ich bin gerne auf der Bühne heute noch, und habe ich gesagt, okay, ich mache die Moderation, und nachdem das dann auch nicht so dröge sein soll, habe ich die Idee von Werner Schneider, es gab damals ein Programm, das hieß Doppelt besetzt, übernommen, Doppelt besetzt, da hat er tatsächlich, da ist er als Kabarettist aufgetreten und als Hausmeister, ja, und hat quasi sich selbst als Kabarettist, als Hausmeister persifliert, damit, das ist sehr spannend, weil man dann die seriöse Rolle so ein bisschen relativieren kann. Also bin ich als Beleuchter aufgetreten, musste mich dann als Beleuchter aus der Kulisse, man kennt diese Theaterbühnenkulissen von ganz oben, von, ich weiß nicht, 800 Meter Höhe abseilen. Ich hatte
furchtbar Schiss davor. Du bist in so einem Käfig, glaube ich, gestanden und bist da
runter. Ja, und habe mich dann da auf die Bühne runtergelassen und im grauen Mantel und habe dann da die Agenda vorgestellt und die einzelnen Mitglieder der Geschäftsführung, die dann da eben aufgetreten sind, und konnte dadurch die Mitglieder der Geschäftsführung in ihren Rollen so ein bisschen persiflieren und ihnen Bodenhaftung als Figuren vermitteln. Das macht die Mitglieder der Geschäftsführung in ihren jeweiligen Rollen sympathisch. Also ich konnte sozusagen den Hektiker und den Zarten, den Aggressiven und den Zurückgenommenen in ihren jeweiligen Rollen den Mitarbeitenden vermittelt. Das war das Ziel und die Absicht. Also mir hat Spaß gemacht und es bringt die unterschiedlichen Rollen, die notwendig in so einer Geschäftsführung vorhanden sind, dem Publikum, in dem Fall also den Mitarbeitenden, ein bisschen nahe, und es gelingt auf die Art, jeden so ein bisschen zum Sympathieträger zu machen. Und das Konzept haben wir dann fortgesetzt. Wir haben dann moderierten Talk gemacht und ja, ich glaube, das ist schon ganz gut gelungen. Das ist heute noch bei den, wir waren ja damals doch einige hundert Leute in diesem Theater. Ich glaube, das ist so eine Kultveranstaltung gewesen, von der heute noch viel gesprochen wird.
Der Beleuchter, also derjenige, der die Leute in Szene setzt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, Michael, mir ging es eigentlich so, wenn ich dich gesehen habe bei Pressekonferenzen, wenn du solche Sachen gemacht hast, auch dann später noch, als du die Agentur hattest, mein Bild von dir war weniger der Beleuchter. Ich hatte eigentlich jemand anderen im Blick, wird dich vielleicht überraschen, aber für mich ist es so gewesen, du hast mich eigentlich erinnert an Herbert von Karajan, weil das war so ein Mensch, ich habe den ja mal kennengelernt, das war so ein Mensch, der war eigentlich sehr nett, der war trotzdem irgendwie eisern. Der hat irgendwie seinen Musikern auch ein Stück weit seinen Willen aufgezwungen, damit sie das spielen, was er wollte, in der Art, wie er es wollte. Gab ihnen auch den Raum, damit sie trotzdem glänzen konnten, und hatte irgendwie doch immer alles im Griff und hat damit für ein schönes Gesamtkonzert gesorgt. Ein bisschen was von Karajan hattest du für mich. Und ich weiß nicht, ob du jemals mit ihm zu tun hattest oder ihn gesehen hast, aber wenn du siehst, wie streng der gearbeitet hat, dann wirst du sehen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dir und ihm.
Also ich habe mich nie so wirklich als Dirigent verstanden, eigentlich immer eher als Moderator. Und dass mich dann manche als Dirigent missverstanden haben, das ehrt mich. Aber moderieren, damit wäre ich schon vollauf zufrieden, wenn mir diese Rolle manchmal gelungen wäre.
Ich glaube, moderieren und dirigieren sind sehr, sehr nah aneinander, wenn du so eine Talkrunde hast, eine Gesprächsrunde hast. Du kennst es selber. Aber wir müssen jetzt zum Ende unserer Talkrunde kommen, zumindest für dieses Mal. Wir verabreden uns direkt im Anschluss für eine weitere Folge, wo wir weiter über Dinge reden, die uns beide bewegt haben. Du warst ja lange Zeit dann auch nach Microsoft immer noch in dieser Branche, bist bis heute in dieser Branche aktiv, hast vieles gesehen und gehört. Und da würde ich gerne noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören. Deshalb sage ich jetzt erstmal vielen Dank für die Zeit, Michael, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Gerne, ich danke dir.